Die heutige Lesung ist aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, Verse 1 bis 11. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Achtet auf die Hunde, achtet auf die bösen Arbeiter, achtet auf die Verschnittenen. Denn wir sind die Beschnittenen, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und uns nicht auf menschliche Vorzüge verlassen, obwohl ich auch in menschliche Vorzüge Vertrauen haben könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf menschliche Vorzüge vertrauen, so könnte ich es viel mehr. Am achten Tag beschnitten, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer. Was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Gemeinde. Was die Gerechtigkeit betrifft, untadlich im Gesetz. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gehalten. Ja, ich halte in der Tat alles für Schaden wegen der überragenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, für den ich alles verloren habe und halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz habe, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, damit ich ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkenne, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, wenn ich nur zur Auferstehung aus den Toten gelange. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich darum, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du uns deine Freude schenkst. In Jesu Namen. Amen. 1750, der Pastor Jonathan Edwards wird von seiner Gemeinde entlassen. Jonathan Edwards ist zu der Zeit 48 Jahre alt. Er hat eine Familie. Er hat eigentlich nichts getan, um diese Entlassung zu verdienen. Die Entlassung ist völlig ungerecht. Und jetzt steht er da ohne Job. Wie hättest du an seine Stelle reagiert? Wut, Trauer, Verzweiflung. Ungerecht entlassen, keinen Ersatzjob in petto, keine schöne Aussicht für den armen Jonathan Edwards. Und ein Zeitzeuge, ein Augenzeuge von Edwards hat beschrieben, wie er sich verhalten hat in der Woche, wo er diese Nachricht bekommen hat, die Nachricht von seiner Entlassung. Zitat: Edwards hat den Schock bekommen und war dabei unerschüttert. Die ganze Woche habe ich nicht einmal die kleinsten Zeichen von Missfallen gesehen. Er ist uns erschienen wie ein Mann Gottes, dessen Freude außer Reichweite seiner Feinde ist. Dessen Freude außer Reichweite seiner Feinde ist. Wie oder wo bewahrst du deine Freude? Ich muss an dieser Stelle beichten, meine Freude ist ganz eindeutig nicht außer Reichweite meiner Feinde. Sie ist nicht unangreifbar. Ich kriege das nicht so gut wie Edwards hin. Und ich schätze, so geht's den meisten hier. Wenn ich dann sage, dass in dieser Predigt es heute um Freude geht, bitte denk nicht daran, dass die Predigt dann nur für diejenigen gedacht ist, die irgendwie immer ganz gut gelaunt und sonnig drauf sind. Die Leute, die dich anschauen, als ob du irgendwie ein Außerirdischer wärst, wenn du ihnen sagst, ja, eigentlich bin ich diese Woche nicht so glücklich gewesen. Hä? Die Predigt ist nicht nur für solche Leute. In diesem Brief, in dem Philipperbrief, zeigt Paulus uns, dass Freude eigentlich kein fremdes Land ist, kein Fremdwort, Fremdkonzept sein muss für Christen. Kein Traumwunsch. In Christus kannst du, kann ich, unangreifbare Freude bekommen. Freude, die Gott selbst schenkt. kein oberflächliches Glück, das man manchmal so hat, wenn RB Leipzig gewinnt und manchmal nicht, sondern richtige Freude, die wie ein Ballast im Schiff wirkt, der das Schiff aufrechte hält im Sturm. Aber wie? Oh, hier ist unser erster Punkt. Es ist ganz schlicht und einfach. Du kannst Freude haben. Du kannst Freude haben. Das ist eine wunderbare Nachricht, nicht wahr? So etwas kann man gerne hören. Und wir können sicher sein, dass jeder von uns Freude haben kann, weil Paulus Freude bekommen hat. Paulus ist unser Beispiel, unser Vorbild, um uns zu zeigen, dass diese Art von Freude, von der wir heute lernen werden, möglich ist. Wie würdest du Paulus bevor seiner Bekehrung zum Glauben an Jesus beschreiben? Er war kein Kuschelmensch, das kann man schon sagen. Er war ein gewalttätiger Killer. Er war derjenige, der als der erste christliche Märtyrer gestorben ist, Paulus hat die Jacken getragen und zugeschaut. Wollte zwar seine Hände nicht dreckig werden lassen, aber mitschauen wollte er auf alle Fälle. Und Paulus beschreibt sich im Neuen Testament bevor seiner Bekehrung als jemand, der religiös Fanatiker gewesen ist, der gerne Christen verfolgt hat, der Christen und Christus gehasst hat. Und mit einem solchen Charakter würden wir vielleicht denken, dass nach seiner Bekehrung Paulus eine ziemlich lange Zeit bei einer Therapie, bei einer Seelsorge verbringen muss, um irgendwie den ganzen Hass, den sein Herz so fließend spricht, irgendwie zu beseitigen und überwältigen. Doch schlag mal Philipper 1, Vers 8 auf. Wir werden heute ein bisschen quer durch den Philipperbrief gehen. Auch zurück zum Lesungstext später kommen, den Julian vorgelesen hat. So, Philipper 1, Vers 8 liest, wie Paulus zu der Gemeinde spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Das ist erstaunlich, nicht wahr? Hier ist der Mensch, der Christen verfolgt hat, der Christen gehasst hat, wie die Pest. Und er schreibt zu dieser Gemeinde, ich sehne mich nach euch mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Er ist nicht von Schuld verzerrt, er ist nicht mehr von Hass getrieben, er ist auch keine gekünstelte Freundschaft, die hier spricht. Die Art von Freundschaft, die man bekommt, wenn man zu Starbucks geht und automatisch mit Du angesprochen wird. Sorry, sowas kann ich nicht leiden. Paulus spricht hier mit echter Liebe. Er liebt diese Gemeinde. Und er liebt sie nicht bloß mit seinem ganzen Herzen, er sagt, er liebt sie mit Jesu Liebe. Er meint damit nicht bloß, dass Jesus irgendwie ein Vorbild für ihn ist, das ist er, aber er meint mehr. Paulus meint hier, dass Jesus seine Liebe in Paulus' Herz ausgegossen hat. So, dass wenn man das geistliche Herz von Paulus betrachtet, es ist keine öde Wüste mehr. Es ist kein Ort mehr, wo nur eisiger Hass zu finden ist. Jetzt lebt und schlägt Paulus' Herz mit der Liebe Jesu, Jesu eigentliche, eigene göttlichen Liebe. Das ist erstaunlich, nicht wahr? Dass Gott einen Mensch so verwandeln kann. Ein Kommentator schreibt dazu, Paulus sagt damit, dass er zu einer solchen Tiefe in seiner Einheit mit Christus gekommen ist, dass ihre beide Herzen als eins schlagen. Ja, noch mehr, dass das größere Herz Christi seinen Diener in Besitz genommen hat. Und jetzt kommt's. Die Liebe Christi ist zum Zentrum vom Charakter von Paulus geworden. Vorher ein Mensch, der Christen nur verfolgt hat. Jetzt ein Mensch, der von innen aus so tickt, dass er diese Gemeinde liebt, weil Jesu Liebe zum Zentrum seines Charakters geworden ist. Nun, hier ist die Verbindung zwischen Liebe und Freude. Wir freuen uns an dem, was wir lieben. So, für einige von uns, die wir sehr privilegiert sind, wir sind Fans von dem English Cricket-Mannschaft. Und letzte Woche, weil wir die englische Cricket-Mannschaft lieben, dürften wir uns richtig groß daran freuen, weil sie Neuseeland richtig kaputtgeschlagen haben. Es war wunderbar. Und es tut mir, kommt jemand aus Neuseeland? Ah, zwei möchte gerne Neuseeländer. Ah, oh, das tut gut. Wir freuen uns an dem, was wir lieben. Denkt an die Freude bei der Hochzeit von einem Kumpel oder einem Geburtstag von einer Freundin. Wir freuen uns an dem, was wir lieben. Und das Problem ist, dass von unserer Natur aus, durch diese und unsere Herzen sind kleiner geworden. Sie sind zusammengeschrumpft. Sie sind weniger fähig geworden zu lieben. Doch wenn ein Mensch Christ wird, wenn ein Mensch Jesu Liebe begegnet, Jesu Liebe entfaltet unsere Herzen und macht uns fähiger zu lieben. Jesus verändert unser Denken, sodass wir diese Welt und Gott und die Menschen um uns herum neu sehen. Als ob wir davor irgendwie eine falsche Brille getragen haben. Und jetzt durch Jesu Liebe entdecken wir eine neue Welt voller Freude. Dinge, die wir vorher gehasst haben, fangen wir an zu lieben und das wird zu neuen Quellen der Freude für uns. Gott schafft diese Veränderung, indem er Christen erzieht, das zu lieben, was Jesus liebt. Und das hat Gott für Paulus gemacht. Und Gott hat das für Paulus gemacht, nicht weil Paulus ein Apostel war, eine irgendwie so eine Sonderbehandlung bekommen hat, die wir nicht bekommen, weil wir keine Apostel sind. Nein, Gott hat das für Paulus gemacht, weil Paulus Jesus kennt. Und so ist Paulus der Beweis für uns, Freude ist möglich. Denn christliche Freude kommt davon, dass Gott der Vater seine Liebe durch seinen Geist in uns ausgießt und uns langsam, Stück für Stück lehrt, das zu lieben, was Jesus liebt und dann uns so zu freuen, wie Jesus sich freut. Wenn Gott Paulus so verwandeln kann, kann er alle verwandeln, die Jesus vertrauen. Er kann dich verwandeln, er kann mich. So, vielleicht sitzt du da und du denkst, ja, schön gut, aber Freude ist, das fällt mir nicht leicht, Freude. Das ist irgendwie ganz fremd für mich. Und das ist kein Hindernis. Denn diese Freude, die Paulus uns entgegenhält, die Gott uns entgegenhält, sie kommt keinem von uns natürlich, weil sie übernatürlich ist. Sie ist von Gottes Geist gewirkt und beschenkt. Sie ist ein Wunder, wo Gott auf übernatürliche Art und Weise seine Freude in uns hineingießt. Und deswegen können wir alle jetzt im Gedanken still zu Gott beten und sagen, Vater, bitte gib mir mehr von dieser Freude. Ich würde vorschlagen, dass unsere Gesellschaft, dass Leipzig es braucht, uns mit dieser Freude zu sehen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Immer wieder sehe ich Leute, die T-Shirts tragen. Es tut mir leid, wenn du ein solches T-Shirt hast. Leute, die T-Shirts tragen, wo drauf steht, be happy, sei glücklich. Wenn wir wirklich glücklich wären, würden wir diese T-Shirts nicht brauchen, nicht wahr? Ich bin niemandem begegnet, der ein T-Shirt trägt, atme weiter. Das ist irgendwie, hoffe ich, allen hier bekannt, dass Atmen uns gut tut. Das fällt uns leicht, das machen wir halt. Aber Freude? Die Tatsache, dass es diese T-Shirts gibt, zeigt uns, dass das Freude uns doch fehlt. Wir wünschen uns sie, können sie aber nicht finden. Und Unterhaltung und Ablenkung, Netflix und Facebook, sie sind nur billige Ersatzkaffee dafür. Und deswegen ist christliche Freude ein wunderbares Zeugnis für Leipzig, für diese Welt. Weil wenn wir diese Freude erleben und erfahren und ausleben, dann sieht die Welt an uns, wie Gott die Menschen eigentlich oder wozu Gott die Menschen eigentlich geschaffen hat. Er hat uns geschaffen, um ihn zu kennen und uns an ihn zu freuen. Und insofern, dass wir uns an Jesus jetzt freuen, sind wir Werbung dafür, was Gott mit den Menschen eigentlich vorhat. Du kannst also Freude haben. Jetzt kommt's zur Knackfrage. Wo findest du sie? Unser zweiter Punkt. Du kannst Freude in Christus haben. Du kannst Freude in Christus haben. Denken wir zuerst darüber nach, über Jesu Fülle. Schlag mit mir Kapitel 2, Vers 1 auf. Kapitel 2. Paulus schreibt da, wenn es nun bei euch irgendeine Ermutigung in Christus gibt, irgendeinen Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendeine herzliche Liebe und Barmherzigkeit.
und so weiter.
Der Schlüssel zu diesem Vers, damit man diesen Vers richtig versteht, ist das Wort wenn. Was meint Paulus mit dem Wort wenn, wenn es nun bei euch? Meint Paulus das ein bisschen wie wenn ich sage, wenn es noch irgendwie Milch im Kühlschrank gibt und ich weiß sehr wohl dabei, dass die letzten Tröpfchen von Milch gerade in meinem Tee rumschwimmen? Nein, Paulus meint das nicht so. Paulus meint wenn, im Satz, wenn es nun bei euch irgendeine Ermutigung in Christus gibt und so weiter. Paulus meint wenn, vielmehr im Sinne von, wenn die Bayern gerne Bier trinken, wenn die Franzosen gerne Käse essen. Wenn es irgendeine Ermutigung in Christus gibt, ich bitte dich, Paulus, Jesus ist nur Ermutigung zu den Seinen. Ich habe diese Woche gelesen, dass die Sonne 4 Millionen Tonnen Energie jede Sekunde schafft. 4 Millionen Tonnen jede Sekunde. Sie ist vollgepackt mit Energie. Doch sie ist leer und wüst im Vergleich zu Jesus und seiner Ermutigung. Es gibt kein Ende, keine Grenze, keine obere Grenze für Jesu Ermutigung und Barmherzigkeit und Liebe und Geduld und Trost. Das meint Paulus, wenn er sagt, wenn es nun bei euch irgendeine Ermutigung im Christus gibt. Jesus ist vollgepackt davon, sodass was auch immer du und ich für Schwäche und Sünde und Nöte zu Jesus, was auch immer wir zu ihm bringen, der hat einen Überfluss und Gnade für uns. Absolut Überfluss. Wenn die ganze Welt von Jesu Gnade trinken würde, für alle Ewigkeiten, würde seine Fülle an Ermutigung und Liebe nicht um ein Haaresbreite sinken. Nicht mal um die Breite eines Haares. Er ist immer mehr, als was wir brauchen. Er hat immer mehr für uns, als wir Nöte haben. Nimm zum Beispiel das kleine Wort, was Paulus hier anspricht, Barmherzigkeit. Irgendeine herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Wie reagiert Jesus, wenn du ihm schon wieder von deiner Sünde oder von deiner Versuchung oder von deiner Angst erzählst? Rollt er die Augen so, oh, nicht schon wieder? Versucht er das Gespräch mit dir so schnell wie möglich zu beenden, sodass er zu den besseren, interessanteren Christen gehen kann? Nein, wenn du und ich, wenn wir es schaffen, uns zu Jesus hinzuschleppen und ihn schon wieder erzählen, dass wir Hilfe brauchen, er schaut uns nicht mit ahnungsloser Ignoranz an, sondern er hat Barmherzigkeit für uns. In aller Fülle. Er versteht uns, er weiß, wie es ist, in dieser kaputten, verwirrten Welt zu leben. Er weiß, wie es sich anfühlt, die Last der Welt zu tragen. Er weiß sogar, wie es ist, die Sünden der Welt zu tragen. Und so Paulus ermutigt uns her und sagt, Jesus ist nicht hartherzig. Er ist barmherzig. Er versteht uns. Er versteht dich besser, als du dich selbst verstehst. Und Jesus liebt uns so sehr, schreibt Paulus hier, dass er uns Gemeinschaft mit seinem Geist und durch seinen Geist gegeben hat. So dass wenn du Jesus kennst und vertraust, derselbe Geist in dir wohnt, der in Jesus wohnt. So nah zu sich will dich Jesus haben. Er will dich so nah haben, dass er seinen Geist in dir gibt. Um seine Gegenwart, seine Fülle dir zu geben. Der Kirchenvater Augustinus hat mal gebetet, unruhig ist unser Herz, bis es seine Ruhe in dir findet. Genauso wahr ist eigentlich, unfreudig ist unser Herz, bis es seine Freude in dir findet. Freude in Jesu Fülle. Und wenn wir dabei bedenken, dass Jesus eine Fülle hat, dann müssen wir eigentlich auch sehen, dass das, was die Welt uns zu bieten hat, das ist keine Fülle. Das ist wenig. Die Welt kann uns niemals das geben, was Jesus uns geben kann und will. Die Welt ist nicht dazu geschaffen. Gott hat sie nie als Ersatz für sich selbst geschaffen. Und noch mehr, seit dem Sündenfall ist diese Welt kaputt. Gott hat sie kaputt gemacht, um sie unter seinem Gericht zu bringen. Sie kann nicht funktionieren als unser Freudenbringer. Aber Jesus hat alle Fülle für uns. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, was er dir zu bieten hat, ist nicht ein einfaches Leben. Aber er verspricht dir seine Fülle. Wenn du Jesus noch nicht kennst, was er dir zu bieten hat, ist nicht, dass alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber dennoch, dass du immer seine Freude hast, auch in Zeiten des Trauens. Jesus hat alle Fülle. Zweitens, Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Jetzt gehen wir zurück zu der Lesung von vorhin. Kapitel 3. Da lernen wir, wie Jesus uns in unsere tiefsten Not hilft. Jeder von uns weiß, wie es ist, irgendwie den Drang zu spüren, ich muss mich irgendwie beweisen in dieser Welt. Ich muss irgendetwas leisten, so dass ich meine Existenz, mein Dasein irgendwie rechtfertigen kann. Vielleicht muss ich mich beweisen gegenüber den Wünschen meiner Eltern oder gegenüber meinem Boss oder gegenüber meinen Kommilitonen oder meinen Freunden. Oder gegenüber mir selbst, bin ich gut genug, habe ich genug getan? Und Paulus kennt dieses Rattenrennen. In Kapitel 3 beschreibt Paulus, wie wir gehört haben, dass Paulus den richtigen religiösen Hintergrund hat. Er hatte die richtige Familie, die richtige Connections, die richtige religiöse Erziehung, den richtigen religiösen Eifer. Er hatte alles richtig, er war ganz oben als Rabbi, richtig angekommen in der Gesellschaft. Und auch Vers 8. Ja, ich halte in der Tat alles für Schaden wegen der überragenden Erkenntnis Christi Jesu. Ich halte alles für Dreck. Alles, was er einst auf Instagram gepostet hatte, alles, was er auf seinem Lebenslauf so gerne und voller Freude geschrieben hätte, Schaden, Dreck. Er schmeißt es weg in den Mülleimer. Weil er weiß, dass er sich nicht rechtfertigen kann. Aber dabei ist er nicht hoffnungslos geworden. Er ist nicht hoffnungslos geworden. Vers 8 sprüdelt vor lauter Freude. Ich halte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne. Vers 9, und in ihm gefunden werde, dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz habe, nein, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Paulus freut sich ohne Ende, weil er Jesus und seine Gerechtigkeit bekommen hat. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Jesus den perfekten Lebenslauf hat. Von der Krippe bis zum Kreuz, Jesus hat das getan, was du und ich nicht hinkriegen. Er hat Gott mit seinem ganzen Herzen, seiner ganzen Seele, seiner ganzen Kraft geliebt. Pausenlos, ununterbrochen. Und nicht nur das, er hat seinen Nächsten immer geliebt. Als die ahnungslosen Jünger zu ihm gekommen sind und sich schon wieder als Idioten benommen haben, er hat sie geliebt. Als die Pharisäer zu ihm gekommen sind und ihn schon wieder in Schwierigkeiten bringen wollten, er hat sie geliebt. Als Pilatus seine Hände gewaschen hat, hat Jesus ihn geliebt. Als die Menschen vor dem Kreuz standen und Jesus ausgelacht haben. Jesus hat sie geliebt. Und diese perfekte Gerechtigkeit, diese perfekte Liebe und Gehorsam zum Vater und diese perfekte Liebe zu seinen Nächsten rechnet Gott Paulus jetzt zu. Und sagt, Paulus, das ist dein Ehrentitel vor mir. Das ist deine Rechtfertigung. Das ist deine Eintrittskarte. Ich schätze, jeder von uns wäre glücklich, wenn das nächste Mal, wo du auf deinem Konto schaust, du würdest sehen, dass 2 Millionen Euro dastehen würden. Also ich hätte kein Problem damit, wenn jemand so spenden will. Wie viel besser, um auf unser moralisches Konto zu schauen und zu sehen, dass es nicht mehr aus den furchtbaren Versuchen meines Lebens besteht, sondern jetzt aus Jesu Gerechtigkeit. Dass auf mein moralisches Konto jetzt alles, was Jesus getan hat, steht und mir geschenkt worden ist, frei. So dass ich Jesus und seine Gerechtigkeit als Kleidung und Ehrentitel tragen darf. So dass ich, wie wir gesungen haben, mutig vor den Thron kommen darf in Jesu Namen, nicht in meinem eigenen. Das erkennt Paulus hier im Kapitel 3 und er freut sich dran. Er freut sich dran, dass er nicht mehr diese gammlige Feigenblätter seine Werke Gott hinhalten muss. Schau mal, Gott, was ich gemacht habe für dich. Sondern er kann Gott dem Vater Jesus hinhalten und sagen, schau mal Gott, was Jesus getan hat. Und deswegen, wenn du Jesus vertraust, musst du dich diese Welt und dir selbst und Gott auch nicht mehr beweisen. Sondern du kannst dich daran freuen, was Jesus für dich getan hat. Und deswegen kann Paulus sich so arg freuen. Ja, ich halte alles in der Tat für Schaden wegen der überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, für den ich alles verloren habe und halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Wenn Jesus und seine Gerechtigkeit ein großer Grund für unsere Freude ist, dann kann man das umgekehrt drehen. Worauf bist du am meisten stolz? Was willst du, dass andere Menschen über dich wissen? Und Paulus sagt uns hier, dass jede selbstgebastelte Identität, jeder Ruhm, den wir uns irgendwie zusammenhaufen, nur Schaden ist im Vergleich zu Jesus. Und wo auch immer ich versuche, mich selbst zu identifizieren und definieren, so bin ich, das ist mein Wert. Wenn ich das außerhalb und getrennt von Jesus Christus und seiner Gerechtigkeit tue, dann ersticke ich meine Freude. Selbstgerechtigkeit erstickt christliche Freude, weil sie unseren Blick und unser Herz ablenkt von Jesus und dem, was er so frei für uns getan hat. Es wird wieder stressig und angsthaft. Ich muss wieder was tun, weil ich den Blick weg von Jesus gekriegt habe. Weil Gott uns Jesu perfekte Gerechtigkeit zurechnet, kann Paulus in Kapitel 4, Vers 4 sagen, freut euch zu jeder Zeit im Herrn. Paulus kann konstante Freude befehlen, weil Jesus sich nie verändert. Jesu Fülle, Grund zur Freude. Jesu Gerechtigkeit, Grund zur Freude. Zuletzt, Jesus ist uns nah. Jesus ist uns nah. Philipper 4, Vers 5. Der Herr ist nah. Kurz, knackig. Eine kleine Dose, eine kleine Spritze der Freude. Der Herr ist nah. Direkt danach sagt Paulus, sorgt euch um nichts. Das ist kein blöder Spruch von jemand, der eigentlich die Augen zugemacht hat und das in der Welt nicht mehr wahrnehmen will. Nein, Paulus weiß, dass wir uns Sorgen um alles machen. Alles. Was auch immer uns einfallen kann, darum machen wir Sorgen, ob es Weltpolitik oder die Nachbarn sind, mein Konto, was der Arzt sagt, meine Freunde, meine Beziehung, meine Familie, mein Boss, mein Hintergrund, meine Vergangenheit, meine Zukunft, meine Gegenwart. Ich kann mir Sorgen machen um alles. Und deswegen sagt Paulus, sorgt euch um nichts. Und ein großer Teil von Paulus' Antwort auf unsere Sorgen ist Gebet, Vers 6 bis 7. Doch Vers 5 ist genauso Teil des Heilmittels gegen unsere Sorgen. Der Herr Jesus ist nah. Es ist, als ob Paulus sagt, ich weiß, wenn ihr euch Sorgen macht, es kommt euch vor, als ob die Sorgen dir so nah stehen, dass die eigentlich so dicht dran, dass du sie fast spüren kannst. Aber Paulus sagt, nein, nein, der Herr Jesus ist noch näher. Er ist noch näher als jede Angst. Nicht körperlich, denn körperlich ist er im Himmel, sondern geistlich. Genauso machtvoll, genauso autoritätsvoll, als ob er seinen Thron direkt neben dir gesetzt hatte. So denk daran, was dir vielleicht heute, diese Woche, was dir Angst gebracht hat, gemacht hat. Was hat dir deine Seelenruhe genommen? Was stresst dich? Paulus sagt, der Herr Jesus ist nah. Er ist näher zu dir als jede Angst. Er ist stets bereit, dir zu helfen. Stets bereit, dir Gnade zu geben. Er hat immer Zeit für dich. Näher als jeder Freund, näher als jeder Kollege. Nie von dir abgelenkt. mit aller Macht in Himmel und auf Erde, um dir Gutes zu tun. Der Herr ist nah. Und nichts könnte besser sein, oder? Wenn Jesus alles ist, was er von sich selbst behauptet hat, dann ist es besser, ihn an unserer Seite zu haben, als in irgendeinem sorgenfreien Paradies zu leben ohne Jesus. Das ist wirklich besser. Besser in diese Welt mit Jesus, als in eine Welt ohne Sorgen, aber ohne Jesus. Der Herr ist nah. Paulus hat uns zu Jesus geführt, hat uns gezeigt, wie Jesus alle Fülle von Gnade hat, er hat uns gezeigt, wie Jesus unsere Gerechtigkeit geworden ist, er hat uns gezeigt, dass der Herr Jesus nah ist, steht an unserer Seite. Wie geht's morgen in der Früh weiter? Wenn der Alltag deine Freude wieder angreift, wenn Schuld, wenn Stress, wenn Sorgen und Scham wieder anklopfen? Letzte Haltestelle in diesem Philippe-Tour, Philippe 3, Vers 1. Philippe 3, Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdreist mich nicht und macht euch umso gewisser. Wortwörtlich, es ist sicher für euch. So, hier ist Lektion Nummer 1 in geistlicher Schutz. Freut euch im Herrn Jesus. Und ich würde vorschlagen, dass unsere Hausaufgaben für diese Woche wie folgendes läuft. Wir nehmen ein Blatt Papier oder für die, die Hightech sind, du nimmst dein Tablet oder dein iPhone oder was auch immer und du schreibst dir eine Liste auf von allen Gründen, die dir einfallen, dich an Jesus zu freuen. Du schreibst eine Liste auf von allem, was er im Evangelium für dich getan hat. Und wenn die Liste fertig ist, dann schreibst du eine Liste auf von allem, was er ist, eigentlich nur in seiner Person, als Gott und Mensch. Und dann, wenn die Liste fertig ist, dann schreibst du auf, was Jesus für dich im letzten Jahr getan hat. Und wenn du diese Listen geschrieben hast, dann mach sie zum Dankgebet. Danke, Jesus, dass du das für mich getan hast. Danke, Jesus, dass du das für mich getan hast. Danke, Jesus, dass du das für mich bist. Und wenn du es richtig, richtig gut machen willst, erzähl jemandem davon. Weißt du, wie gut Jesus zu mir gewesen ist? Ich habe diese Liste geschrieben. Ich würde dir so gerne davon erzählen. Denn indem wir uns an ihn, an seine Güte erinnern, werden wir wieder erkennen, welchen Grund zur Freude wir haben. Und seine Freude wird bei uns bleiben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns Jesus gegeben hast. Und wir bitten dich jetzt, Vater, dass du durch deinen Geist uns zu deiner Freude hilfst. Wir bitten nicht für das Glück dieser Welt, wir bitten dich für die Freude, die dein Geist schenkt. Richte du unser Blick auf Jesus, so dass wir uns in ihm freuen können. Mehr und mehr, Tag für Tag, bis zu dem Tag, wo wir mit voller Freude vor ihm stehen. In Jesu Namen. Amen.